Und gestern kriegst du einen Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Herzlich willkommen zur 203. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Katie.
Und mein Name ist Michael.
Und wir sind zwar Weinlieber bei Ihnen und jede Woche verkostet man einen Wein, dabei weiß der eine nie, was der andere mitnimmt oder umgekehrt. Und du weißt sicher nur, welchen Wein wir letzte Woche im Glasl gehabt haben, Michi.
Yes, wir haben nämlich wieder mal beide verkostet. Mhm. Wir waren bei einem sehr jungen Weingut in Gols, wo ein Salzburger mit einem Burgenländer gemeinsam Wein macht. Das klingt irgendwie falsch, ist aber sehr, sehr richtig.
Es ist tatsächlich sehr, sehr richtig. Voll.
Wir waren bei Felix und Alex, also Felix Schmelzer. Mhm. Das ist der Neffe vom Georg Schmelzer,
genau.
Den kennt man ja so ein bisschen in der Naturweinszene. Und dem Alex Leitner, der war eigentlich einmal Sommelier, einmal in Berlin ganz gut unterwegs.
Ja.
Und dann haben sie sich beide beim Klaus Preisinger kennengelernt. Ah, nicht so schlecht.
Stimmt, und die Kennenlerngeschichte, die hört es natürlich dann direkt im Podcast.
Korrekt.
Durchaus amüsant das Ganze natürlich. Im Glas haben wir dann den Blaufränkisch 2023 gehabt. Das ist einfach soft, reif, nicht grün, aber trotzdem light, easy breezy, geil zum Trinken, rinnt halt unendlich, super. Und heute, Michi, hast du mir versprochen, gibt es wieder eine echte Folge Wein für Wein.
Richtig.
Wer hätte das gedacht?
Voll. Wenn man sich gedacht, hin und wieder müssen wir euch daran erinnern, dass wir ja so ganz normale Folgen auch machen. Jetzt ist es wieder mal soweit. Spoiler Alert, das wird nicht wahnsinnig lang halten, aber es gibt es ja immer mal wieder zwischendurch.
Doch, gewohnt euch nicht nur an Winzer und Winzerinnen Folgen. Wir machen schon auch unsere Oldschool-Folgen zwischendurch.
Na klar. Man kommt ja nicht an alle Winzerinnen und Winzer heran.
Stimmt.
Geht ja nicht immer so einfach und oft ist es einmal spannend, zuerst einmal eine eigene Folge zu machen und dann vielleicht vertiefend nochmal mit der Winzerin Winzer ins Gespräch zu kommen.
Ich habe heute wieder mit einem Weinmenschen telefoniert für eine reguläre Folge und besagter Weinmensch dachte, dass er oder sie quasi gleich ein Telefonat da jetzt mit uns macht und gleich direkt aufnimmt quasi. Es passiert immer wieder, es ist ganz lustig. Also liebe Winzerinnen und Winzer, wir rufen euch nur an, damit wir eure Geschichten hören und die erzählen wir uns dann gegenseitig.
Korrekt.
Ihr müsst euch nicht stressen, dass da jetzt gleich was passiert.
Aber das ist der Standard, voll, dass das einmal die Sorge ist. Mhm. Aber ist eh gut, da sind die Leute meistens sehr gut vorbereitet.
Ja,
und nehmen sie Zeit.
Okay, passt, ich bin bereit.
Ja.
Sag mal deine Frage. Reden wir schon. Okay, passt. Reguläre Folge heißt reguläres Glas für mich. In dem regulären Glas ist Rotwein.
So. Ja, sehr großes reguläres Glas.
Ja, stimmt, das ist super guter Glasl.
Aber ja, reguläre Folge hast, du darfst blind verkosten und ich darf dazuschauen und ein bisschen blöd reden.
Oh, das haben wir schon richtig lange nicht mehr gehabt.
Ja, ich habe das schon ein bisschen vermisst, muss ich sagen.
Ja, ehrlich gesagt schon.
Man ist in so einer geilen Position.
Bald kommt auch Folgen von mir wieder, Freunde.
Yes.
Ich freue mich schon drauf. Aber gut, anyways. Also, im Glas, rot.
Yes.
Nicht besonders filtriert oder sowas in der Richtung da, aber auch nicht besonders unklar. Also, relativ hell das Ganze. Und Burgunderglas, let's go.
Yes, Luft ist eine Tatsache, die hier hilft.
Ja, glaube ich.
Hat eh schon einmal Luft gesehen.
Ich glaube ja, dass es braucht ein paar Luft. Und was wir hier aber eindeutig nach wie vor haben, das geht nicht mit ein bisschen Luft weg, ist Flüchtige.
Ja, dickflüchtige.
Flüchtige hat mich jetzt als allererstes begrüßt. Und gleich mal so ein bisschen was Staubiges auch drüber.
Voll. Das war sogar bei mir, was tatsächlich umdreht. Das erste Einriechen bei mir war tatsächlich zuerst Staub. Und dann kommt erst die Flüchtige durch.
Aber bei mir beides. Ohai Flüchtige und dann sofort drunter Ohai Staub.
Ja.
Also so richtig dieses weiße, helle, kalkige, staubige.
Voll.
Und darunter haben wir dann so einen Mix aus, ich finde wieder so ein bisschen was Parfümierten, Floralen, dieses Potpourri-Thema wieder drunter. Das habe ich aber ganz gerne mal einfach in Kombination mit dieser Flüchtigen dann.
Das stimmt.
Also das geht für mich dann auch nochmal leichter ins Florale.
Aber es ist definitiv da, ja. Bin
sehr
ich voll mit dir.
Ja.
Und halt schon so eine schöne, reife Frucht da in dem Kern drunter.
Ich finde da komplett Weichsel.
Ja.
Also ich bin da komplett beim Thema Weichsel.
Komplett in dieses
ganz reif,
dunkle, schön. Kirschige, richtig reif, richtig saftig, sagt das schon, finde ich.
Vielleicht sogar ein bisschen in das Amarena-Kirschenthema rein. Mhm. Hat wieder mit der Flüchtigen zum Ton natürlich.
Ja, ja, voll. Ich finde nämlich auch, das ist nicht nur so diese ganz dunkle Weichsel, sondern es hat schon ein bisschen was, so was Helleres dazu, aber halt richtig reif, wie wenn es gerade wirklich bei einem Kirschenbaum vorbeifährst irgendwo und die reifste Frucht, die fast schon runterfällt quasi, wo der Kern schon wirklich außerfällt, wenn du das wirklich nur runterziehst vom Baum quasi. Also perfekt reif.
Also wie Gustav Kirschen.
Mhm.
Kommt das, aber die Kirschenzeit kommt jetzt, oder?
Kirschenzeit kommt, ja.
Gut, passt. Bin bereit.
Aber kümmere dich zuerst einmal um den Wein.
Das
ist ja nicht kein Kirschen-Podcast, bitte.
Können wir Kirschen-Podcast sein?
A side project.
Okay, passt. Gut, Deal.
Nein.
Ich habe sehr schnell aufgegeben. Mhm. Ich habe gerade einen Spucki gesucht, keinen gefunden und mir innerhalb von 0,3 Sekunden gedacht, ah, wurscht. Ja. Ist schon gut.
Ja, ja. Ist nicht notwendig.
Ja. Nein, ist ja nicht notwendig. Wir sind mit dem Weiner ein bisschen ein Kirschen-Podcast, finde ich.
Das stimmt.
Das passt schon.
Definitiv.
Bin wieder zufrieden, bin wieder versöhnt.
Schon sehr fort, ne? Mhm.
Komplett. Also du hast schon diese Saftigkeit. Es ist auch relativ dicht im Kern.
Ja.
Dieses Potpourri, Florale, Rosenartige setzt ja wieder schön fort.
Ja.
Alles da. Du hast ein bisschen Würzigkeit drunter. Ich finde auch dieses Steinmehlartige, nicht ganz so arg wie in der Nase, aber sitzt ja so ein bisschen fort, so ein bisschen drüber gestrahlt.
Ich finde, es hat sogar irgendwie so ein leer Steinmehl rund um das Ganze, so ja, ein bisschen.
Ja, gerne. So ein bisschen ist es auf jeden Fall vorhanden.
Ja.
Und dann aber schon Power. Mhm. Das druckt schon ordentlich.
Naja, natürlich.
Es hat auch ordentlich Tannin. Mhm. Also das schon auch. Es ist.
Aber wie findest du es Tannin?
Nicht extrem aggressiv tatsächlich, aber es ist halt viel.
Es ist viel, aber es ist schon sehr samtig, finde ich.
Mhm. Aber du merkst halt, das spannt alles.
Na, komplett, ja, ja. Mhm.
Aber der hat schon ein bisschen Zeit gehabt, um sich zu finden, offensichtlich.
Voll, also ich finde auch, das ist, also hat mich selber ein bisschen überrascht, muss ich sagen, dass das schon so zugänglicher ist, finde ich.
Das heißt, es ist gar nicht öder, sondern es ist einfach schon zugänglich.
Ja, würde ich sagen. Habe ich da jetzt ein bisschen was verraten. Aber
ist in Ordnung, das war nichts. Meine Einschätzung gewesen ungefähr. Also, dass es nicht uralt sein kann, weil einfach alles an der Aromatik noch sagt,
voll.
Hi, I'm there, I'm there, I'm there. Und das Tannin trotzdem noch, wie schon gesagt, das spannt schon noch. Aber das ist nicht aggressiv, aggressiv.
Nein, das ist schon sehr, sehr schön eingebunden in dem ganzen Ding. Ja.
Das war schon im Holz, ne? Mhm. Ja. Aber das heißt, hinten noch ist ein bisschen
ja, das spürst du ein bisschen Holzwürze dazu, ja.
Natürlich auch nicht wenig Alkohol. Mhm. Das spürst nachher.
Logisch.
Natürlich auch ordentlich. Das heißt, du hast mal wieder was aus dem Piemont mitgenommen da, ne?
Könnte es anders sein, wenn ich endlich mal wieder die Chance habe, eine Folge selber zu machen.
Hätte ich darüber nachgedacht, was jetzt der erste Wein sein wird, hätte ich wahrscheinlich auch an Piemonte gedacht. Aber
korrekt.
Was haben wir? Und
was ist das genau?
Hm. Ja. Nebbiolo ist es einmal.
Ja, gut. Fair. Ich meine, es gibt auch andere Rebsorten im Piemont.
Es ist richtig, das ist Nebbiolo.
Richtig.
die Unterscheidung von, wobei, stimmt nicht, gelingt nicht immer. Also manchmal glaube ich ja, dass ein Dolcetto ultra geiler Nebbiolo ist, wenn es der richtige Winzer, die richtige Was Winzerin macht. Der
richtige Dolcetto ist, ja.
Genau. Aber ja, Grundstilistik, Nebbiolo, das macht schon Sinn. Also von allem, was es ist und was es tut. Wie schon gesagt, dieses Holzthema auch so ein bisschen. Also nichts ultra, ultra, ultra. Was war das? Traditionalista ist null Holz, gell?
Nein, ist schon Holz.
Schon
ist
Holz. Schon Holz.
Es geht darum, dass Traditionalista sind altes Holz und großes Holz.
Und Modernista ist kleines Holz.
Modernista ist mit Barrique und okay, sonst gut. Was alles.
Ja, passt. Also ich wäre hier nicht beim ganz kleinen Holz, sondern eher beim großen und korrekt. Bei dem Ausbau. Holz hilft einem natürlich schon, sehr klar. Ja. Das schmiedet so ein bisschen die Tannine nieder, die es ein bisschen brauchen, dass sie niedergehauen werden.
Aber das heißt, du sagst, das Ding war länger im Holz?
Ich würde dem schon ein bisschen Holzzeug geben, ja.
Das heißt?
Das ist wahrscheinlich ein Barolo.
Fair, aber nein.
Ja, was ist es dann?
Naja, du würdest das natürlich erwarten, dass das jetzt Barolo oder halt Barbaresco ist.
Mhm, ja, es ist lange.
Na, wir sind nämlich nicht im aber Barolo sind, oder so. Barbaresco DOCG-Gebiet. Sind wir nicht, ne?
Sind wir außerhalb?
Ja.
Oh, interesting. Na, dann müssen wir helfen.
Ja. Wir haben ein Wein im Glas, auf dessen komplett weißen Etikett ist eigentlich gar nichts oben, außer eine Phrase. Mhm. Je nach Wein steht es dann einmal auf Englisch drauf, mal auf Französisch, mal auf Spanisch, auch auf Japanisch. Es heißt aber immer dasselbe. Und zwar steht da drauf, drink wines, not labels. Hast du das schon mal gehört?
Ich glaube nicht, ne?
Mhm. Trinkt Wein und keine Etiketten quasi auf Deutsch.
Schön übersetzt.
Hinter die Weine steht der Alessandro Salvano. Und im Glas haben wir den Outside 2021. Mhm. Der heißt deswegen genauso, weil er eben außerhalb vom Barolo-Gebiet ist.
I see.
Outside. Mhm. Und zwar knappe 50 Meter.
Achso, okay, gut.
50 Meter außerhalb.
Und dann darf er schon keine, naja,
natürlich nicht.
Grenzen, es gibt Grenzen, natürlich.
Und ich habe mit dem Alessandro eben drüber geredet, wie das eben war, dass diese Weingärten außerhalb vom Barolo-Gebiet sind. Werde dann auch erzählen, wie das insgesamt alles so abgeht, mit diesen Grenzen, wie das passiert ist, aber eins nach dem anderen. Wir sind in Montelupo Albese, also genau an der Grenze zum Barolo DOCG. Da ist der Alessandro geboren als Enkelkind von zwei Winzerfamilien. Mhm. Seine Eltern haben beide nichts mit Wein zu tun gehabt, aber seine Großväter waren eben beides Winzer.
Okay.
Und mütterlicherseits eben in Montelupo und väterlicherseits der Großvater, der ist zwar früh gestorben, aber der hat auch ein kleines Weingut in Sinio gehabt. Das ist quasi die Nachbarortschaft, also auch direkt okay. daneben, ebenfalls außerhalb vom Barolo DOCG. Also zumindest heute, mhm. weil diese Grenzen sind erst in den 1980er gezogen worden.
Ah, so spät?
Voll. Ah. Und naja, der Aufschwung von Barolo kommt ja sehr, sehr spät eigentlich. Ne?
Stimmt,
also du hast ja erst so richtig in den 90er dann diese ersten wirklich spannenden Aufschwünge, wo wirklich dieses Barolo als Wording und Barbaresco dann auch, weil halt Barolo als Wording wirklich bekannt wird und dann in die 2000er, wo das so richtig schießt und so. Deswegen ist das DOCG auch erst so spät dorthin gekommen. Ah. Ne? Und wie gesagt, dieses DOCG seit 1980 gibt es. Der Alessandro hat halt erzählt, der Großvater in Montelupo, der hat halt so ein bisschen Trauben verkauft, wie er angefangen hat, dann aber schon langsam auch in Wein in Flaschen verkauft, begann in Flaschen zu füllen. Also der war jetzt nicht unambitioniert, wir reden da eben irgendwo von den 70er, Anfang 80er. So richtig Ambitionen sind dann aber eben nie aufgekommen, weil halt diese Grenze dann mit dem DOCG Barolo vor 40 Jahren gezogen worden ist und er da außerhalb war und damit war klar.
Wenn du im Barolo-Gebiet eigentlich bist, aber halt nicht, dass du auf die Flaschen schreiben kannst,
richtig.
Dann ist natürlich auch diese Flasche automatisch einmal weniger spannend. Du musst viel mehr erzählen, was das ist und was es sein soll. Und ich weiß nicht, ob du den Wert da abrufen kannst. Ne?
Nein, im Endeffekt ist es wertlos. Ja. Mhm. Im Endeffekt ist es im ersten Moment wertlos und Alessandro hat erzählt, die Leute damals, also auch seine Großväter und so, wie er das von der Family mitgekriegt hat und auch heute noch, die sind mega angefressen auf das System, weil im Endeffekt ist das quasi ein Strich durch die Weingärten und auf der anderen Seite sagst du, ja passt, du kannst jetzt irgendwie 50 Euro für die Flaschen verlangen und auf der anderen Seite sind es halt irgendwie 10. Mhm. Und das ist halt ganz, ganz schwierig. Gleichzeitig sagt der Alessandro selber auch, sie haben halt auch nichts dagegen gemacht. Also er kritisiert das schon zu einem gewissen Teil, dass er sagt, die Leute haben sich halt aufgeregt über das System, haben sie aber auch sofort dann irgendwie damit zufrieden geben, dass das halt so ist, haben das als unfair kritisiert und das war's. Und da steht er halt so ein bisschen dagegen, dass er sagt, naja, es ist eh scheiße, aber jetzt einfach zu sagen, ja passt, können wir nichts machen, schmoren und jetzt machen wir halt nur mehr irgendwas und verkaufen den Wein um 5 Euro, ist halt auch nicht die Lösung. Ne?
Ja, stimmt.
Weil wie du richtig sagst, man muss halt mehr erzählen und das ist natürlich eine riesige, ja, riesige Schwelle, dass du irgendwen dazu kriegst, dass er sich das dann anschaut. Aber du musst es halt machen, weil du hast ja eh keine andere Chance. Einfach zu sagen, es ist scheiße und ihr seid alle böse, ist halt zu wenig. Hat zumindest der Alessandro so gemeint. Er ist jedenfalls in diesem Spannungsfeld Mitte der 90er geboren und hat gesagt, er hat gar keine Ahnung gehabt, was er machen soll. Sein Papa hat dieses Weingut vom Großvater in Sinio übernommen. Allerdings hat der Großvater, der damals gestorben ist, dann schon auf Haselnüsse umgesattelt gehabt. Das zweite große Piemonteser-Ding quasi. Weil der halt gesagt hat, ja, Wein, das offensichtlich ist eh die Welt gegen uns, was Wein betrifft, das bringt nichts. Da machen wir gleich Haselnüsse. Also der war nochmal einen dicken Unambitionierter, der hat nie was selber in Flaschen gefüllt und so weiter und so fort.
Okay. Mhm.
Und entsprechend hat halt der Papa jetzt auch nichts mit Wein zu tun gehabt und die Mama hat auch kein Interesse an Wein gehabt. Und da hat der Bruder übernommen. Also sein Onkel hat die Flächen quasi vom Großvater mütterlicherseits übernommen und hat da halt schon Wein gemacht, aber ja, halt auf einem anderen Niveau. Der Alessandro ist dann da gestanden, hat er gesagt, ja, mit so um die 14 und hat nicht gewusst, was er tun soll. Und hat dann einfach dasselbe gemacht wie die Schwester, weil die Schwester ist nach Alba gegangen in die önologische Schule. Also dachte ich, gut, dann schaut er sich das halt auch an.
Seine Schwester ist in die önologische Schule
gegangen? Ja, also schon in dieses, naja, du bist halt da trotzdem mitten im Barolo-Gebiet am Schluss.
Schon, aber wenn die Familie so eine große Frustration mit diesem Thema hat, ist es dann trotzdem spannend, dass gleich zwei Kinder Richtung Önologie wieder laufen.
Naja, du musst da denken, wir sind da im Piemont. Wir haben im Endeffekt alles sehr, sehr arme Bauernfamilien, noch in den 90ern. Ne? Ja. Also dieser Aufschwung kommt ja trotzdem da gerade erst. Ich meine, da wo der Alessandro 14 ist, klar, da rennt es schon und da geht es schon los. Aber trotzdem hast du im Endeffekt nicht wahnsinnig viele Berufszweige.
Stimmt.
Du hast dieses riesige
Trüffel.
Genau, du hast dieses riesige Weinfeld, du hast das riesige Haselnüssefeld, das sind die zwei größten Felder, in die du einsteigen kannst. Mhm. Und dann kommt mit Anfang der 2000er halt schon langsam dann auch dieser ganze Tourismus. Auch das beginnt ja da erst wirklich. Also da, wo man heute sagen, boah, nach Barolo in den Ort selber brauchst du ja gar nicht reinfahren, weil das ist voll mit Touristen. Das war ja damals noch null. Mhm. Aber diese Berufsfelder gibt es quasi und deswegen die Entscheidung in Richtung Önologische Schule. Plus, du hast ja in Alba eine super Ausbildung. Das heißt, das ist grundsätzlich mal eine gute landwirtschaftliche önologische Ausbildung, dass du dann irgendwann an Weingut arbeiten kannst. So, jetzt hat er das einmal gemacht, weil er gesagt hat, passt, interessiert mich schon. Er hat dann während der Schule auch Praktika in ein paar Weingütern gemacht, natürlich alles innerhalb vom Barolo und Barbaresco DOCG, war dann auch viel im Weingarten und er hat gesagt, das hat ihm schon taugt. Er hat dann auch später im Köller bei großen Weingütern in der Region angefangen und da hat er gewusst, okay, das will er auf keinen Fall machen.
Naja.
Also diese wirklich große Produktion, Kellereien unter Anführungszeichen, also die richtig großen Player, wo er da gearbeitet hat, hat er gesagt, ja gut, das kann es nicht werden, das taugt ihm jetzt nicht so, aber diese Arbeit im Weingarten mit Händen, das war schon was ihm dann fasziniert hat und mal abgeholt hat, erstmals in seinem Leben so ein bisschen. Gleichzeitig hat er halt gesagt, er war da in der Schule mit lauter Kids aus den Nachbardörfern und obwohl die quasi nur ein Dorf weiter gewohnt haben, haben die halt viel mehr Geld gehabt als er, viel mehr Möglichkeiten, weil das waren halt alles Söhne und Töchter von Barolo Weingüter und da ist halt das erste Mal eben so richtig diese Ungleichheit und dieses Ungleichgewicht quasi aufgefallen innerhalb von diesen paar Meter Luftlinie, nur weil sie 50 Meter weiter drüben sind sie halt arme Bauern und die anderen drüben sind halt auf einmal immer reicher und reicher werdend, weil es halt richtig zum Rennen anfängt.
Ja, sicher, du spürst das halt dann ordentlich.
Na, komplett. Unterschied. Komplett. Und er hat halt gespürt, also das ist eigentlich komplett arg, was da passiert und wie arg diese Schere eigentlich auseinandergeht. Ich habe mir dann da auch noch so einen Chart rausgesucht von 1980 bis 2020. Also über diese 40 Jahre, wo sich das wirklich verändert hat quasi. Wenn du schaust, jetzt im Vergleich DOCG-Barolo-Gemeinden im Vergleich zu Rest-Piemont, also ist natürlich noch mal größer als nur die Gemeinden rundherum, aber im Vergleich zu Rest-Piemont, das Einkommen in die Barolo-Gemeinden hat sich von 1980 bis 2020 verdreizehnfacht. Also Faktor 13.
Nicht schlecht.
Natürlich muss man Inflation und sonst was sich anschauen. Im Vergleich dazu habe ich nicht Barolo-Gemeinden, also andere Gemeinden im Piemont, ist das Einkommen Faktor 4.
Oida.
Das heißt, du hast im Endeffekt das dreifache Wachstum innerhalb von dem DOCG-Gebiet.
Das schmerzt halt schon ordentlich.
Ja, nur um zu visualisieren, wie hart das ist. Also du siehst halt so richtig, wie diese Schere aufgeht und das wird im Endeffekt mit jedem Jahr oder in 5 Jahresschritten auf der Grafik, die kann ich dann auch in die Shownotes packen beziehungsweise in den Blogpost schmeißen, siehst einfach, wie jedes Mal diese Schere nochmal größer wird, weil logisch, die haben mehr Geld, die können mehr machen, es kommen mehr Touristen, eben das siehst du auch ab die 2000er, wo das halt dann nochmal wirklich ansteigt und nicht, also das geht nicht einfach so weiter, sondern dann wird es halt exponentiell im Endeffekt. Und da siehst du halt, wie arg dieser Unterschied ist. Zurück zum Alessandro. Der Alessandro ist dann zunächst einmal nach Dublin gegangen. Er hat gesagt, er wollte einmal weg von dem ganzen Schaß, weg vom Weinmachen, hin zur Gastronomie. Das hat ihm nämlich auch voll interessiert, das ganze Gastro-Thema. Und er hat in einem Lokal in Dublin als Kölner anfangs und dann auch wirklich Sommelier gearbeitet. Er hat gesagt, er war dann auch recht schnell zuständig für den Weineinkauf. Aber es war jetzt nicht so die große Hitten. Ja. Es war jetzt nicht der reine Sommelier quasi, sondern er hat halt alles gemacht so ein bisschen. Aber dadurch, dass er sich mit Wein schon beschäftigt hat und die schon einen Weinfokus gehabt haben, hat er da alles Mögliche einkaufen können und das alles machen können. Das hat ihm schon ertaugt. Nach einem halben Jahr ist er aber zurückgekommen und hat gewusst, er muss wieder ins Piemont und er muss wieder in die Heimat.
Ja, ja.
Und ist aber auch wirklich ins Weinbusiness eingestiegen. Also er hat gewusst, passt, er will irgendwas mit Wein machen, hat gewusst, das Thema lässt ihm nicht los. Er war dann zuerst einmal auf der Seite des Verkaufs, also er ist wirklich so ein bisschen in dieses Sales-Thema eingegangen. Der Alessandro ist auch ein Mensch, der, wie man eh schon so ein bisschen außerhört, der hat schon viele Sachen, die ihn interessieren. Das ist nicht der klassische, er macht jetzt einfach nur seinen Wein und kümmert sich um nichts, sondern das ist ein sehr kommunikativer Mensch. Ein Mensch, dem er sehr viel dran liegt, zu kommunizieren und das nach außen zu pushen.
Auf Basis der Labels macht das schon Sinn.
Vollkommen. Eben auch in dieses, er hat schon ein Gefühl dafür, was die Leute interessiert und wie er das ausdrücken kann, was da vielleicht Ungleichheiten sind. Also das Label ist ja nicht von irgendwo herkommen, sondern das ist ja schon sehr klar eigentlich definiert, was er damit
sehr
ausdrücken will.
Ja.
Genau. Und das hat er selber, das kommen wir gleich noch, hat er selber entwickelt, ohne irgendwie Agentur oder sonst was dahinter sein. Das ist alles er. Und er ist eben zurückgekommen und hat dann beim Weingut Borgogno direkt in Barolo eben im Verkauf gearbeitet und hat dann in seinem letzten Jahr dort den Entschluss gefasst, er muss irgendwas selber machen. Er muss irgendwie der Welt sagen quasi, dass dieses Ungleichgewicht da ist und dass das eigentlich, gerade wenn man sich auch klimatisch das dann anschaut, dass diese Grenzen eigentlich ein Schmarrn sind, weil die sind halt doch sehr, sehr willkürlich gezogen worden. Da müsste man dann wirklich ins Detail gehen und das wahrscheinlich von mehreren Seiten nochmal betrachten und nicht nur von der Seite außerhalb der Grenze, sondern müsste man sich wahrscheinlich historisch wirklich mit ein paar Leuten mal zusammensetzen. Der Alessandro hat eben gemeint, es ist sehr random damals gewesen und schon ein bisschen auf dieser Basis von die Leute, die entschieden haben, waren halt die, die was auch profitiert haben. Und ja,
ja, okay.
Kann man sich natürlich schon vorstellen. Wie wir wissen, solche Grenzen dann neu zu ziehen, ist halt auch eigentlich unmöglich. Ne? Also passiert halt ja auch nirgends auf der Welt oder ganz, ganz wenig, dass da irgendwas geändert wird an solche historischen, selbst wenn es nur 40 Jahre sind, aber historisch hergebrachten Sachen. Naja, er hat jedenfalls gesagt so, er muss da irgendwas machen. Und er hätte natürlich jetzt da optimalerweise einfach sagen können, passt, er macht einfach Wein im Barolo-Gebiet, weil er hat jetzt da gearbeitet und so und kennt die ganzen Leute und ist ja da auch ganz gut vernetzt gewesen und weiß ja, dass das viel besser funktioniert, als irgendwas jetzt da außerhalb davon zu machen und ja, war schon geil. Aber wie wir auch in Folge 168 mit der Christina Brandi gehört haben, einen Weingarten im Barolo zu kaufen, alles Gute.
Ja.
Um die 2-3 Mille, je nachdem, kostet da der Hektar, also es ist halt völlig irre, spürt es nicht. 50 Meter außerhalb, dort wo der Alessandro herkommt, in Montelupo, da kostet ein Hektar Fläche, selber Boden, selber Klima, aber halt nicht innerhalb der Grenze, 120.000 Euro. Also naja, nur um auch diesen Unterschied einmal da wirklich erzählt zu haben und das gehört zum Sehen, ist es auch nicht nichts, ne? Aber muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.
Aber es ist halt einfach, der Vergleich ist das müde.
Ja, genau. Also das ist halt Faktor 17 oder was auch immer. Ja. Also, das ist halt echt arg. Und für den Alessandro war ihm klar, er kann das eh nicht machen. Er kennt das mit seinem Gewissen eh nicht irgendwie vereinbaren, dass er da sagt, er macht innerhalb vom Barolo Wein und tut einfach so, als war da nichts gewesen.
Dafür, Seiten wechseln darf er nicht.
Genau, dafür ist diese, ja, diese ganze Historie zu groß innerhalb der Familie, beides Weinbauern. Gerade diese Ambition, glaube ich, vom Großvater mütterlicherseits ist da schon noch ein Riesenthema. Das ist schon ein bisschen, glaube ich, ein Krieg unter für Anführungszeichen den, oder ein Kampf, den der Alessandro da ficht, der sicherlich für den Opa mütterlicherseits auch so ein bisschen ist. Weil halt der, wenn du in die 70er Flaschen abfüllst im Piemont, wo man von Reichtum wirklich, wirklich weit entfernt sind, dann musst du schon sehr ambitioniert sein und auch sehr gut sein in dem, was du tust, sonst geht das ja gar nicht. Und da dann halt diese Grenze 50 Meter weiter hingelatscht zum Kriegen und zu sagen, ja, du nicht. Schon hart.
Yes.
Jedenfalls hat der Alessandro gesagt, ja passt, er schaut sich das an, er möchte es hinterfragen, dieses ganze System, und ihm sagen, das geht anders. Und hat 2019 begonnen, quasi als Negos zu arbeiten. Also er hat Trauben von seinem Onkel zugekauft, der ihm das Weingut vom Opa mütterlicherseits weitergeführt hat. Der arbeitet heute noch sehr traditionell, hat der Alessandro erzählt. Also der filtriert schon und der schwefelt auch. Aber er hat halt zumindest auf Herbizide schon seit 2007 verzichtet.
Okay.
Was schon mal ein Schritt ist. Also die Weingärten waren gut benannt. Das Traubenmaterial war grundsätzlich nicht schlecht. Und so hat der Alessandro gesagt, ja passt, er macht seine ersten 1000 Flaschen. Das Label hat er, wie gesagt, selber gemacht. Nämlich bei Borgogno selbst noch im Büro. Also wie er dort gesessen ist, er gesagt, er hat einfach auf Paint. Das war damals auch richtig schlecht, hat er gesagt. Hat er das zusammengebaut, aber er hat ganz genau gewusst, was er machen will. Also halt einfach, was soll er tun, so quasi der Zugang. Er hat kein Familienwappen oder irgendwas, was er da drauf klatschen kann. Er hat kein Logo, was er da drauf klatschen kann. Wenn du diese klassischen Piemonteser Weinlogos anschaust und die Etiketten anschaust, da steht halt groß Barolo oder Barbaresco, das darf er beides nicht draufschreiben. Dann steht groß der Familienname, dann ist groß das Familienwappen in irgendeiner Form drauf. Und das war es dann bald einmal. Hat er alles nicht gehabt, deswegen hat er halt einmal mit Weiß gestartet, weil haben wir nicht.
Nur logisch.
Und er wollte eben sagen, dass das halt die Dörfer rund um Barolo genauso großartiges Terroir haben und deswegen eben dieses Outside auf den Flaschen oben drauf. Also das war wirklich der erste Wein, war der Outside. Also er hat gleich direkt mit einem Parole unter Anführungszeichen gestartet und eben diese Phrase Drink Wines, not Labels, um halt da nochmal darauf hinzuhauen, dass die Leute halt nur auf das Etikett schauen und deswegen halt das trinken und sie eigentlich gar nicht damit auseinandersetzen, was es sonst noch gibt. Eine kleine Provokation, die sicherlich auch geholfen hat, das zu Beginn einmal unter die Leute zu kriegen.
Sicher.
Klar war auch, dass der Wein, wenn er outside hast und er dem Barolo in irgendeiner Form in Frage stellen will, genauso gemacht werden muss wie Barolo.
Ja.
Das heißt 18 Monate Reife im Holz, gesamt 38 Monate Reife, bevor der Wein am Markt kommt. Ist auch nicht so einfach, wenn du mit sowas startest. Ne?
Ja.
Also er hat quasi den Move gemacht, dass er so wie in der Champagne gesagt hat, ja, ich beginne mein Weingut von null, wir hören es in 4 Jahren. Also halt ganz, ganz schwierig.
Ja.
Er hat auch gesagt, du kannst das halt nicht machen, wenn du sagst, ja, ich kann nicht irgendwie Geld verdienen, du musst irgendwie auch mal was einbringen. Deswegen hat er eben von Anfang an dann auch gesagt, er macht einen zweiten Wein und lange Nebbiolo, logischerweise. Der war im Stahltank und der kommt halt dann immer im nächsten Jahr in Verkauf. Das heißt, damit kann er mal ein bisschen schneller was drehen. Der erste Wein ist also dann 2020, also ein Jahr später, um Markt gekommen, lange Nebbiolo. Innerhalb von 10 Tagen waren diese 1000 Flaschen ausverkauft.
Solide.
Ich habe ihn natürlich gefragt, wie er das gemacht hat, weil du bist außerhalb vom Barolo, die kennt da quasi jetzt ja, keiner.
Du bist komplett am Start.
Du bist komplett am Start, hast ein weißes Label, wo du irgendwie nur Drink Wines, not Labels, weil am Nebbiolo steht ja nicht einmal Outside dann drauf quasi, sondern das ist ja wirklich
nur das
ist nur der Große, okay. Das war einfach die große Idee. Und dann hat er es halt runterbrochen. Sehen wir dann eh noch auf die anderen Weine, hast im Endeffekt eben dieses Drink Wines, not Label in unterschiedliche Sprachen immer draufstehen und eine unterschiedliche Kapsel oben, also unterschiedliches Wachsfarbe quasi, damit man es unterscheiden kann. Sonst nur weiß und so ein bisschen Struktur hat das Etikett und das war's. Also habe ich mal gefragt, wie tust du da? Und der hat gesagt, naja, er hat schon viel und auch laut, das hat er auch zugegeben und das hätte ihm sonst unterstellt, weil so wie er mit mir geredet hat, das ist schon nicht leise, hat er über dieses ganze Thema halt geredet, über das ganze Projekt geredet. Also er hat schon gepusht von Anfang an, bevor noch irgendwas am Markt war. Und er hat gesagt, vor allem innerhalb von der Wein-Community einerseits, aber auch wirklich auf Instagram. Also er hat gesagt, Instagram war von Anfang an so sein Kommunikationsvehikel für das ganze Ding, weil er dadurch, dass er halt auch in Dublin war und so ein bisschen auf der ganzen Welt unterwegs.
Okay, ich meine, er hat schon Connections.
Stimmt, genau, hat ein paar Leute kennengelernt. Im Barolo selber war er grundsätzlich auch gut vernetzt, weil er halt in Alba in der Schule war, sie offensichtlich ja nicht blöd angestellt hat, sonst hätte er jetzt nicht selber das am Markt gebracht und bei renommierten Weingütern gearbeitet hat. Also man hat den Typen schon kennt, man hat auch gewusst, dass der politisch denkt und kommunizieren will. Also das hat die Leute schon interessiert, was macht er jetzt? Und es war schon klar, dass das was ist, was irgendwie provozieren wird.
Ja.
Entsprechend hat er gesagt, das ist recht schnell gegangen, dass die Leute einmal wissen wollten, was geht da ab. Und er ist schon einer, das hat er auch gesagt, der sich halt aktiv austauscht, also der diskutiert auch mit dir. Wenn du da jetzt, kann da wirklich passieren, glaube ich, wenn du da jetzt auf Instagram irgendwie einen lustigen Barolo oben machst und postest, was du alles gesoffen hast, dass er da drunter kommentiert und sagt, hey, trink einmal was Gescheites und mit dir zum Streiten anfangen. Also,
musst eh machen, ist voll. Absolut eine gute Idee.
Nein, für seinen Verkauf ist das optimal und für das, wie er das sieht, super, weil er halt einfach als einziger in diesem ganzen Kreis, da gibt es ja nur Winzerinnen und Winzer und auch nur Dörfer rund um, die haben dasselbe Terroir, die haben das gleiche Klima, vor allem auch mit Klimaveränderung, Klimaerwärmung wird das noch intensiver, dass da auch Lagen, die vielleicht jetzt außerhalb von dem Gebiet sind, aber heute schon viel besser funktionieren, eigentlich richtig leibend werden. Aber es braucht halt wen, der was da laut kommuniziert und er ist der Typ halt und deswegen hat das halt gleich mal funktioniert. Und er hat halt von Anfang an mit dem Wein natürlich gesagt, also mit dem Outside, hey, ich kann locker mit Barolo und Barbaresco mithalten. Das ist halt extrem geiler Nebbiolo und schau mal. Und hat halt natürlich gesagt, hey, komm, blind hinstellen und gehen wir. Hat auch das gepusht, dass du natürlich da in Verkostungen drinnen stehst mit den Weinen und dann sagst du, ja passt, schauen wir sie halt an, wer gewinnt am Schluss.
Optimal. Also,
ist natürlich sehr, sehr gut gemacht und wir wissen natürlich auch, so da auch nochmal betont, es gibt genug Produzentinnen und Produzenten in Barolo, die halt von dem Namen leben, die halt nicht unbedingt geile Weine machen, sondern die halt einen Namen haben, der halt zirkt und wenn da Barolo draufsteht, dann kriegst du halt 40, 50 Euro dafür. Was da in der Flasche ist, ist halt dann im ersten Schritt auch mal wurscht, ne? Wie in jeder Region. Also mit 2019 hat er begonnen, er hat dann auch seinen Job bei Borgogna aufgegeben, ist nach Turin gegangen, weil einfach nur jetzt der lustig Weingut und Gemma geht sich halt nicht aus natürlich. Ist nach Turin gegangen, hat dort bei einem großen Importeur von Spirituosen und eben auch Wein, also die haben beides importiert, Campagna de Caribi, und hat dort gearbeitet, hat dort einen Weinhandel quasi mit aufgebaut. Es war quasi sein Dayjob und nebenbei halt eben Drink Wines, not Labels aufgebaut. Im Jahr 2020 hat es dann insgesamt 2000 Flaschen gegeben, 2021 dann schon 5000 Flaschen, 2022 6000 Flaschen und so weiter und so fort. Er hat dann 2022 die Chance gehabt, dass er vom Nachbarn von seinem Onkel, also direkt daneben, die Weingärten übernimmt. Das sind knapp 5 Hektar Fläche. Also nicht mehr Trauben zukaufen und bei ihm vinifizieren, sondern eben wirklich eigene Flächen direkt alles wirklich selber machen.
5 Hektar?
5 Hektar. Das
ist wirklich nicht wenig, ja.
Ist wirklich nicht wenig, richtig. Das sind halt umgerechnet auch über 500.000 Euro. Ne?
Ja.
Weil wenn es die 120 ansetzt mal 5, ja, 500.000, 600.000 Euro. Das geht natürlich auch nicht so, hat er gesagt. Also er hat gesagt, ohne externe Unterstützung, und das finde ich auch cool, dass er das offen anspricht, weil das hören wir oft genug, dass die Leute so tun, es war da nichts und sie hätten das alles selber, und dann kommt irgendwann vielleicht doch der Investor raus und das vor allem dann, wenn es schief geht.
Yep.
Naja, jedenfalls hat er gesagt, nein, er hat sich das mit seinem Arbeitgeber gemeinsam, also mit der Campagna de Caribi, hat er das aufbauen können. Die haben sie einfach quasi da eingesetzt, haben gesagt, ja passt, wir finanzieren da einen Teil, sind dafür einfach Projektpartner und gehen wir. Er hat die Flächen eben kaufen können und hat dann auch einen Keller mieten können, der ist zwar jetzt eine halbe Stunde entfernt von dem Ort quasi, also er hat ein bisschen Vorzeit, nicht optimal, aber trotzdem einmal gescheiter eigener Keller, eigene Flächen, super. Hat dann zu dem Zeitpunkt auch gleich mal entschieden, dass er sich wirklich komplett aufs Weingut konzentriert, weil sonst wird es schwierig. Nicht mehr nebenbei Arbeit. Mittlerweile macht er auch fast 30.000 Flaschen.
Also ja, ordentlich.
Muss natürlich, du hast halt auch 5 Hektar, dann musst du ein bisschen was rausbringen auch. Aber sein ehemaliger Arbeitgeber ist ein bisschen in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Jetzt sind die draußen als Investor. Er hat aber einen Neuen, der ihn unterstützt. Also ein bisschen ein kompliziertes Thema, aber alles gut, er hat das wieder so geregelt, dass das alles passt und rennt gut weiter, aber es war nicht ganz so einfach, weil ich habe halt gesehen, dass irgendwie dieser Investor, du findest irgendwie über 7 Ecken dann diese Geschichte, dass die irgendwie da was damit zu tun haben und habe ihm halt dann gefragt, also, ja, also zu tun haben, ja, aber irgendwie auch nein, dann hat er mir halt diese Geschichte erzählt und hat gesagt, hey, alles gut, du kannst das eh erzählen, kein Thema, ist halt einfach ein bisschen kompliziert, aber er braucht halt irgendwen, der was ihm unterstützt, weil einfach nur allein das machen und davon dann sofort leben können, das geht sich halt nicht aus.
Nein.
Also ein bisschen über 5 Hektar Fläche haben wir gesagt, zwischen 30.000 und 40.000 Flaschen pro Jahr quasi so dieses Ziel, das er anpeilt. Mittlerweile gibt es neben dem Outside, also dem Barolo-Killer, wie er selber sagt, und seinem langen Nebbiolo auch noch einen Dolcetto, einen Chardonnay, einen Pinot Noir und ein bisschen Moscato und Barbera, aber das kommt erst. Also das ist alles erst Zukunftsmusik, aber das ist jetzt gerade in Flaschen abgeführt worden. Und der Alessandro ist halt ein kompletter Burgund-Fan. Also daher
das heißt, kommt der freut ja selber Pinot Noir und Chardonnay.
Ja, genau. Deswegen macht er Pinot, deswegen macht er Chardonnay im Piemont. Also Pinot eigentlich fast noch Ärger, weil Chardonnay ja gut mit Weißwein.
Job und so einmal, ja.
Wissen wir eh nicht, was wir tun sind, deswegen machen wir halt Chardonnay. Aber Pinot ist dann schon
wild, ja.
Ja, nein, und der Gotteslästerung, nein. Er macht nicht nur diese Arbeit, auch mit ganzen Trauben. Auch das im Piemont macht eigentlich keiner. Also er hat gesagt, wer 2019 begonnen hat, hat das nicht gemacht, bis auf Bulotto. Die machen das nämlich beim Barolo Monvilliero. Und das sind quasi also von den Bekannteren die einzigen, die wirklich mit ganzen Trauben arbeiten. Alles andere ist ihm normal vergräbelt. Ja. Habe ich auch so nicht im Detail gewusst, hat er mir erklärt gehabt. Und er hat gesagt, sein Onkel hat damals auch gesagt, du bist komplett deppert. Das ganze Trauben, das geht nicht. Und er hat gesagt, naja, er hat den perfekten Vergleich gehabt, weil er hat die Trauben vom Onkel beim Onkel vinifiziert gesehen, was der macht, gräbelt und halt auch dann in einem Stadium, wo noch nicht geschwefelt und dann den direkten Vergleich von seiner Ganztraube und hat gesagt, er hat gemerkt, das ist halt viel frischer, viel feiner. Du hast trotzdem niedrigeren Alkohol. Ich meine, du hast eh noch immer 14% in dem Ding.
Recht schon, ja.
Aber trotzdem 14 und nicht 14,5, 15.
Je.
Und hast halt nicht nur gefüllte Frische, sondern wirklich nochmal mehr Frische. Und das ist halt für ihn einfach wichtig. Beim Dolcetto vom Alessandro steht übrigens keine Rebsorte oben, sondern nur Lange Rosso, weil ihm am Arsch geht, dass die Leute Dolcetto nicht ernst nehmen. Er hat gesagt, wie die ersten Weine vom Outside im Piemont in die Lokale gekommen sind, weil natürlich haben die Leute nach dem kleinen Hype um seine Geschichte und so, wie er halt kommuniziert und laut ist, haben das haben wollen, die Sommeliers wollten es auch haben, einfach nur aus dem Schmähgedanken quasi, kann da irgendwem das blind hinstellen und die Leute sagen, ja, Barolo ist eh klar. Ja,
sicher ist schon lustig.
Kannst ein paar Leute verarschen, super. Mhm. Und er hat gesagt, er ist damals in einem Lokal gesessen und ein großer Barolo-Produzent aus Serra Lunga, den Namen werden wir jetzt nicht nennen, weil das schmeckt uns eh allen nicht, also ist relativ wurscht. Der ist jedenfalls zu ihm gekommen und hat gesagt, du magst eh einen guten Wein, aber du bist außerhalb von Barolo, du solltest Dolcetto machen und kein Nebbiolo.
Trottel.
Also so quasi, du bist außerhalb, du Trottel, mach deinen geschissenen Dolcetto, den interessiert eh keinen, aber Nebbiolo bitte überlass nur uns, den coolen Boys quasi. Und diese Arroganz hat ihm natürlich extrem geärgert in Alessandro. Gleichzeitig hat er sich aber auch, wie er erzählt hat, extrem amüsiert, wie so ein alteingesessener Produzent, wie viel Angst der haben kann vor einem neuen Jungen, der anscheinend was Cooles macht, ist aber nicht sein Ding pusht quasi.
Ich hätte einfach mein Dolcetto nach dem Typen benannt.
Ja, ist auch geil. Nein, er hat sich gedacht, er schreibt ihm nicht Dolcetto auf, mhm, sondern stellt es einfach als Lange Rosso hin, mhm, und da steht da hinten oben quasi die Rebsorte, wird nicht disclosed quasi, kostet es mal, schau dir an, was das ist. Und dann kannst du quasi das Tech-Sheet da anschauen. Ah, okay. Und da steht und dann da natürlich Dolcetto. Mhm. Also er fordert dich heraus zum Überlegen. Also steht hinten wirklich drauf quasi, überlegt er das, kostet es mal, cool, überlegt er, was für Rebsorte das sein könnte. Mhm. Und erst dann findest du das aus. Und du musst wirklich halt Flaschen in der Hand haben, mehr oder weniger, dass du das dann nachschaust. Mhm. Und das ist schon ein cooler Move eigentlich.
Ja, es ist wiederum kommunikationstechnisch natürlich super.
Na, voll gut. Das war der erste Wein, den ich im Glasl gehabt habe vorher.
Ja.
Und ich habe halt auch damals den in einen Shop empfohlen gekriegt, mhm, im Piemont. Und die haben halt auch nicht gesagt, was das ist. Haben nur gesagt, ja, weil dann habe ich diskutiert mit denen und habe irgendwie gesagt, so, ja, was gerade so leiwand ist, weil halt so Filin und so kriegst eh nirgends.
Ja.
Aber halt in diese Richtung, wen gibt es noch so von spannende Rising Stars unter Anführungszeichen im Piemont? Und dann haben sie mir unter anderem eben den Alessandro vorgeschlagen, haben gesagt, hey, schau, mhm, kennst du das schon? Ich habe gesagt, nein, kenne ich überhaupt nicht. Ich habe gesagt, ja, passt, kostet es. Ist nur Lange Rosso, mhm, Rebsorte, steht nichts drauf, kostet einmal und schau, was du denkst, was das sein könnte. Na, natürlich denkst du sofort, okay, Barbera oder Dolcetto, weil wenn es Nebbiolo war, dann Stein war das irgendwie drauf, seltsam. Ja? Aber, mhm, ja, aber trotzdem denkst du, aber es schmeckt dann irgendwie wirklich geil. Und na, Dolcetto kann es nicht sein, für Barbera ist trotzdem zu fein und, mhm, zu viel Struktur. Und, also, ja, und dann schaust du halt nach und das ist halt wirklich Dolcetto. Das ist schon ein cooler Move.
Nice, ja.
Verkaufen tut der Alessandro mittlerweile nicht nur in Italien, weil seit er in Piemont in die guten Restaurants ist und natürlich dort die Weine herzeigt werden, weil es halt blind hingestellt werden, mhm, und sonst was, kommen da natürlich immer wieder Leute, die Importeure sind oder Importeure kennen, mhm, und das geil finden, blind kriegen, sagen, hörst, shit, das ist ja eigentlich Barolo, das müssen wir pushen. Das heißt, er hat einen ganz guten Markt. Aktuell sind es 15 Länder, in die er exportiert.
15? Nicht 15, schlecht.
Voll, ist nicht, mhm, schlecht, für, ja, das, dass er 19 angefangen hat. Ich meine, gut, das sind jetzt trotzdem schon 6 Jahre, aber ja, eigentlich aber erst 23 den ersten Barolo am Markt gebracht, eben, hat, nämlich 2020. Mhm. Das haben wir übrigens noch nicht aufgelöst, das ist 21.
Mhm.
Nur,
mhm,
noch um.
Stimmt, ja. Voll.
Also 20 war der erste Outside, 21 der zweite, der ist jetzt gerade am Markt gekommen, quasi, mhm, ist jetzt gerade frisch verfügbar. Und genau, er exportiert in 15 Länder, größter Markt war bis jetzt Amerika. Müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt.
Ja, klar.
Ist natürlich nicht so einfach aktuell, mhm, gerade. Danach hat er aber auch einen sehr guten Markt in Australien und in Dänemark. Also das sind so die nächsten.
Australien?
Ja.
Spannend.
Voll. Weiß auch nicht, wie das gegangen ist. Das haben wir dann nicht mehr im Detail diskutiert, weil, mhm, wir haben viel diskutieren müssen. Und das ist sich dann nicht mehr ausgegangen.
Ja, okay.
Aber es funktioniert ganz gut. Also mit 15 Ländern, glaube ich, ist er ganz gut aufgestellt. Ich muss natürlich schauen, wie es jetzt mit Amerika weitergeht. Ob das wirklich noch am Markt sein kann für ihn oder ob er da auch ein bisschen umdisponieren muss. Aber zumindest hat er nicht nur Amerika als den Orgenmarkt und alles andere geht in Italien unter, sondern er kann das eh ganz gut verteilen. Mhm. Arbeitsweise, auch das war für den Alessandro immer klar, weil sonst ist, wie er selber sagt, nicht zukunftsträchtig, ist biologisch.
Mhm.
Also er sagt, er mag den Begriff Natural Wine jetzt nicht wirklich, aber am Schluss gingen seine Weine schon in die Richtung.
Mhm.
Also gerade der Pinot zum Beispiel, das ist schon ein bisschen dirty und funky. Also das ist für mich schon ein klassisches Beispiel für Naturwein.
Okay.
Bei Nebbiolo, beim Outside, da siehst du halt, das ist traditionelles, ja, Handwerk. Natürlich hat das einen dicken Flüchtiger, aber das hast du im Biermund schon einmal.
Ja.
Also das gehört das ein bisschen dazu.
Genau.
Das gehört ein bisschen dazu. Und das ist ja trotzdem super sauber und absolut nicht in irgendeiner Form funky. Ne?
Nein.
Das ist traditionell, Punkt aus. Aber er spült schon ein bisschen in diese Richtung mit den restlichen Weinen auch.
Okay.
Er hat ja gesagt, die biologische Bewirtschaftung mit möglichst wenig Eingriffe, so wenig Schwefel wie möglich, ist für ihn halt das A und O, anders geht es nicht. Mhm. Also Schwefel schon, das hat er auch ganz klar gesagt. Ein bisschen Schwefel braucht es.
Ja.
Er macht es so, dass er tatsächlich immer beim Umlagern schwefelt. Also er schwefelt nicht vor der Füllung, sondern er schwefelt tatsächlich nur, wenn Gebindewechsel ist. Ja, ja.
Okay.
Genau. Also am Anfang, wenn das ins erste Gebinde kommt quasi, wird einmal eine kleine Schwefelgabe geben, dann nochmal beim Umlagern vom Holz quasi in Beton wird nochmal ein bisschen geschwefelt.
Okay.
Und sonst halt ja, keine Filtration, keine Schönung, ist eh klar, in die Weingärten mit der Hand arbeiten und so ist auch logisch. Er hat auch sofort in seine eigenen Weingärten mit der Umstellung begonnen, sprich mit 2023, weil da hat er ja dann selber die Weingärten kaufen können, hat er sofort mit der Zertifizierung begonnen und 2026 wird dann das erste Mal ein Jahrgang mit biologischer Zertifizierung am Markt sein.
Alles klar.
Eh klar, die klassischen 3 Jahre. Mhm. Der Outside 21 wird genauso wie alle Weine natürlich per Hand gelesen. Das geht eher gar nicht anders in die Weingärten in Piemont, weil das sind nur Higgeln und da kommst du nicht wirklich weit. Und die ersten paar Kisten werden mit die Füße angequetscht und dann wird das Ganze alles in einen 3-Tonnen Stahltank zum Vergären geschmissen. Mhm. Nach ein paar Tagen startet er mit dem Überpumpen, einmal täglich. Mhm. Und nach so 20, 22 Tagen wird abpresst, dann kommt das Ganze nochmal in den Stahltank. Im Sommer dann im Beton und im darauffolgenden Frühjahr geht es dann ins Holz.
Okay.
Also so ist der Weg quasi. Und da wird eben bei der Umlagerung immer ein bisschen geschwefelt, damit das Ganze stabil bleibt. Bei der Füllung dafür gar keine Schwefelgabe mehr.
Hm.
Und insgesamt sind wir da bei 25 bis 35 Milligramm Gesamtschwefel.
Okay.
Wenn man das ein bisschen einordnet. Also ja, eher auf der unteren Richtung. Für das, dass er doch nicht nur einmal schwefelt, sondern zwei, dreimal bei den Umlagerungen,
ja,
ist das sehr, sehr wenig insgesamt. Ja. Den Outside 21 gibt es in Österreich bei der Cantina Andreoli.
Ah, Simone, sehr gut.
Beim lieben Simone, genau. Der hat mir auch diesen Weintipp gegeben und hat gesagt, hey, das musst du unbedingt kosten. Mhm. Ich habe gesagt, yes, ich habe den Dolcetto, den man nicht Dolcetto nennen darf, im Piemont schon im Glasl gehabt. Ich wollte mir das sowieso schon anschauen. Machen wir das. Und der Alessandro hat auch erzählt, er beginnt in Kürze bei FYT Wine in Berlin. Das ist ein neuer Händler offensichtlich, habe ich auch nicht kennt.
Interesting.
Verlinken wir auf jeden Fall mal. Und vielleicht auch bei der Freiheit-Winothek, das ist aber noch nicht ganz so sicher. Also er hat gesagt, es gibt schon so ein bisschen Anbahnungen, aber schauen wir mal, ob das passiert oder nicht. Also aktuell ist noch nicht passiert, das Gespräch mit ihm ist schon ein bisschen her, also vielleicht kommt noch was. Aber wir wissen, Freiheit und Piemont sind sehr gute Freunde, also kann durchaus passieren.
Ja.
Den Outside 21 findet man aktuell allerdings fast nur beim Simone. Also ich habe ihn nur beim Simone online gefunden.
Mhm.
Kostet knapp 60 Euro, also ich glaube 56 irgendwas.
Ja.
Und auch da haben sie natürlich ein paar Leute aufgeregt. Warum ist das jetzt so teuer? Das ist ja nicht einmal Barolo.
Das Piemonte ist, Freunde.
Naja, er hat gesagt, wenn ich jetzt da Barolo mache, im Endeffekt nur halt außerhalb und mich mit dem vergleichen möchte, dann kann ich nicht sagen, ja, kauft es, weil es kostet die Hälfte.
Nein.
Weil der Aufwand ist für ihn ja genau dasselbe.
Sein, bitte, also.
Richtig. Du hast das auch 4 Jahre lang.
Nein, also alleine die fucking Zeit.
Richtig. Und deswegen hat er gesagt, nein, wann, dann muss er in dem Preissegment genauso drinnen sein, auch um wirklich eine seriöse Vergleichbarkeit zu gewährleisten, weil sonst reduzieren ihm alle nur am Preis und sagen, ja, das ist Barolo, aber halt echt noch urbüllig. Ja, super. Also gibt es nicht und deswegen hat er gesagt, nein, das passt nicht. Ich meine, mit 50, 60 Euro das da im Glasl, das ist für guten Barolo schon sehr fairer Preis, vor allem auch noch verfügbar dann. Ne? Also.
Das ist nur dazu, ja. Guter Punkt.
Und auch 50, 60 Euro beim Händler, als Endkonsument quasi.
Nein.
Und nicht nur, weil du halt seit 40 Jahren lang irgendwie mit denen in Kontakt bist und da eine Privatallokation kriegst. Na gut, jetzt darfst du mal deine Bewertung, die du notiert hast, disclosen und uns erzählen.
Mhm.
Und mal sagen, wie dir das taugt.
Sehr gerne. Gefällt mir natürlich gut. Also ich mag auch diesen Touch Flüchtige, den wir da ganz am Start drinnen haben. Ich finde dieses ganze Kirschsaft-Thema sehr, sehr geil. Ich finde es auch schön, wie dann am Gaumen trotzdem das ganze Tannin-Thema natürlich ordentlich da ist. Aber die ganz Traubenpressung, das offensichtlich auch nochmal einen Ticken feiner werden lässt.
Ja.
Oder halt einfach diese harte Spitze, die das nicht ganz Traubenpressung, sondern das gräbelte Zeug halt offensichtlich mitbringt.
Mm.
Ich meine, Nebbiolo hat halt einfach diese dicken Schalen, hat halt einfach diese ganze Power in dieser Traube drinnen. Das ist natürlich nicht weg, aber ich finde das natürlich jetzt super zum Trinken.
Ja, das ist voll geiler Erfolg.
Absolut. Also das ist auch jetzt top.
Das ist einfach mega.
Du brauchst jetzt nicht 10, 15, 20 Jahre weglegen, bis du das einmal ordentlich trinken kannst für die meisten. Sondern das geht jetzt auch schon wundervoll. Das ist natürlich schön.
Genau, es hat genau dieses bisschen New Style Barolo, sage ich jetzt einmal, für Einordnung,
ja.
Wo du wirklich sagst, das ist Barolo, das hat alles, was Barolo hat. Das hat diese ultimative Feinheit, das hat diese schöne Floralität, ja. Das hat diese, nicht so wie lange Nebbiolo machen wir halt diese komplette Brechstangen, sondern.
Nein, gar nicht.
Barolo ist ja immer fein, aber es hat dafür aber eben nicht dieses arge Tannin, wo du sagst, urfein, aber trotzdem möchte ich es eigentlich entweder 7 Tage lang in der Karaffe lassen oder 10 Jahre lang
eher
lagern, lassen, noch ja. Besser. Mhm. Also das kannst du schon wirklich super antrinken.
Voll.
Was halt eben bei den jungen Produzenten, was du halt merkst, die wollen ja das auch wieder reinbringen, dass du sagst, ja, das ist großer Wein, aber das ist nicht großer Wein, der jetzt nicht trinkbar ist.
So ist es.
Mhm. Das ist schon cool.
Nein, dieses bisschen weniger brutale oder dieses gar nicht brutale eigentlich. Also du merkst schon auch, dass er grundsätzlich das Pinot-Thema und das ja. Burgund-Thema sehr, sehr super
finde. Ich finde auch, das merkst du komplett, also ohne dass du weißt, was der Typ tut, denkst du sofort einmal so, das ist schon sehr auf dieser Pinot-Eleganz aufgebaut, das
es.
Ganze.
Ja. Ist es wirklich, ja, ganz genau.
Und macht halt Sinn dann mit ganz Traube.
Ja, und gefällt mir halt einfach grundsätzlich sehr gut, wie man aussieht.
Ja, mega.
Punkte-wise 9,5 bis 9,6, toll.
Yes, super. Ich habe auch 9,5 notiert, also das ist schon wirklich, wirklich schöner Wein. Mm-hmm. Und einfach halt,
ich versuche es nicht mehr so vergleichen mit diesen Weinen, denen ich sonst so 9,5 gebe. Und der ist, also das gefällt mir schon sehr, sehr, sehr gut. Deswegen 9,5 bis 9,6. Super.
Cool. Es ist halt trotzdem eben dieses mehr in die Pinot-Richtung, weniger tatsächlich das in dieses arge Nebbiolo-Thema.
Mag ich sehr, sehr gerne. Das finde ich sehr, sehr fein.
Deswegen also. Verstehe ich auch, dass du dann auch einen dicken Hecher bist mit der bis 9,6-Geschichte. Yes. Ich bin halt ein Fan am Schluss von
Brechstangen, ja.
Das soll ja auch Brechstangen sein, genau. Deswegen, ich bin ein bisschen drunter mit dem, ja, 9,5, weil es halt trotzdem, obwohl es ein bisschen feiner ist und vielleicht nicht meine erste Barolo-Intention oder erste Nebbiolo-Intention ist, ist es halt trotzdem mit diesem bisschen Steinmehl, bisschen Flüchtige, dieses Parfümierte einfach saugut.
Richtig gut.
Ja, ist einfach mega Wein.
Yep.
Sehr schön. Nachdem der Alessandro sehr, sehr, sehr viele Ideen hat und ganz klare Zugänge, die auch schon in sehr viele Richtungen durchdacht worden sind, obwohl er gerade einmal 30 Jahre alt ist, habe ich ihm natürlich fragen müssen, wo es in Zukunft hingeht.
Ja.
Und das war nicht die klassische Abschlussfrage, wo es normalerweise heißt, ja, wir sind eh zufrieden, Stellschrauben, ein bisschen noch schauen, ein bisschen verfeinern, die Weine noch besser, pipapo und vielleicht noch dort oder da einen Händler finden. Ja, der hat sich ein bisschen mehr Gedanken gemacht. Einerseits geht es um das Thema Keller. Also wir würden einen eigenen Keller direkt in Montelupo aufbauen. Das war jetzt der per se Standardantwort. Ne? Gibt es schnell einmal, dass du sagst, ja, ich möchte jetzt gerade, wenn ich sage, ich habe eine halbe Stunde zum Fahren, ich möchte es irgendwann schaffen, dass ich nur Kapital habe, das machen.
Macht Sinn, gut. Ja.
Hat er gesagt, nein, er macht es natürlich nicht so, dass er sich da einfach einen Keller hinbaut. Also vollkommen ein Blödsinn. Wenn dann, möchte er da so ein Konzeptgebäude hinstellen. Er möchte nämlich einen Ort Shared Cellar aufbauen.
Ein Shared Cellar?
Ja, also quasi ein Coworking Space für Winzer und Winzerinnen. Er hat gesagt, er möchte dort einen Keller aufbauen für junge Winzerinnen und Winzer aus dieser Region außerhalb von dem DOCG, um denen die Chance zu geben, Sachen zu machen, Sachen auszuprobieren, ohne dieses ultimative finanzielle Risiko zu haben. Weil halt natürlich, du machst was außerhalb von dem Gebiet, wo es rennt.
Ja.
Sprich, Schwelle hoch, haben wir eh alles diskutiert. Und da sagt er halt, na gut, dann muss ich schauen, dass ich denen Jungen rundum die Möglichkeit gebe, dass sie das aufbauen können, ohne dass sie halt urviel investieren müssen. Weil wenn wir mehrere sind, die das propagieren und die das herzagen, dann kann das eh funktionieren. Und das traut sich halt aber trotzdem keiner über die Schwelle drüber, wenn er sagt, naja, da drüben können die viel mehr verlangen, warum soll ich da kämpfen? Ich schaue lieber, dass ich einfach da drüben irgendwo arbeite, ne?
Ja.
Und halt mache halt nichts eigentlich. Es ist ja wurscht, weil traue ich mir nicht, habe ich Angst.
Ja.
Und das will er halt mit dem so ein bisschen entgegenwirken. Er sagt halt, er möchte eigentlich outside quasi als diese Region außerhalb von Barolo wirklich komplett branden. Also er stellt sich langfristig vor, dass da ein Outside gibt halt statt ein Barolo von jedem Winzer.
Nice.
Also dass wirklich jeder, deswegen auch das, er setzt nicht irgendwie drauf, das ist jetzt sein Markenname oder sonst was, sondern seine Traumvorstellung ist tatsächlich, da gibt es jetzt 30, 40 Winzerinnen und Winzer, die alle rund um Barolo, Barbaresco quasi, ja, außerhalb von diesen DOCGs arbeiten und halt mit Outside einer gemeinsamen Marke haben die dann irgendwann ein ähnliches Standing haben soll wie Barolo oder Barbaresco. Ist schon ein geiler Gedanke einfach, finde ich. Also so.
Ich finde es super, dass er 30 ist und sagt, er hilft die Jungen.
Ja, ist so geil, so geil. Aber der ist im Kopf auch nicht 30. Ne? Also offensichtlich. Der überlegt sich ganz, ganz viele Sachen. Ja, und
hat er sehr viele Konzepte im Hinterkopf.
Voll,
und das ist
voll,
schon
voll
schön zu sehen, dass er das nicht für sich selber jetzt einnehmen will, dass er sagt, ah, bei mir funktioniert das jetzt.
Ja, genau.
Ich
und jetzt drücke ich da drauf und fertig.
Jetzt alle scheißen. Mhm. Im Gegenteil.
Nein, gar nicht. Also er ist eigentlich so quasi in der Nähe vom Ruhestand, aber dazu gleich mehr. Er will auf jeden Fall haben, dass die Leute halt eben diese Hürde nicht haben, dass die Maschinen gemeinsam nutzen können, dass die Fasseln, ja, gemeinsam nutzen können und sie den Köller aufteilen können, mhm, und halt einfach gemeinsam arbeiten können, Ideen austauschen können und da halt einfach in der Region ein Drive reinkommt. Mhm. Und das zweite große Zukunftsthema, das eben fast noch größer ist, ist das Thema Senior. Wir haben am Anfang gesagt, in Senior war der andere Großvater väterlicherseits, ja, quasi mit den Haselnüsse. Und auf diese Flächen mit den Haselnüssen will er eigentlich wieder Wein machen. Also er will das eigentlich wieder zurückbringen. Mhm. Und träumt so ein bisschen davon, dass es da in Zukunft immer einen zweiten Outside gibt. Also einen Outside Montelupo, einen, mhm, Outside Senior.
Ja.
Um quasi diesen ersten Schritt dieser klassischen Paroli aus den Dörfern quasi zurückzubringen, was wir ja ganz, ganz oft haben, mhm, dass eben der Barolo nicht der Lagenwein ist, weil traditionell ist das ja ein Cuvée aus mehreren Lagen und, yes, nicht Einzellage. Und quasi halt dann die Lagen aus dem Dorf quasi und der Barolo La Mora versus der Barolo aus Serra Lunga oder, mhm, was auch immer. Und er will das halt mit dem Outside quasi mit Montelupo und Signo machen und da diesen ersten Schritt setzen. Und gleichzeitig wäre es jetzt aber natürlich viel zu einfach, wenn er sagt, der passt, der kauft jetzt einfach nochmal 5 Hektar dazu, mhm, hat halt dann 10 Hektar und macht halt dann einen zweiten Barolo quasi unter Anführungszeichen, also halt den zweiten Outside und fertig. Seine Idee ist eher, dass er langfristig so eine Art Manager und Sprachrohr für die Region außerhalb von Barolo wird.
Ah, okay.
Also er will wirklich, deswegen habe ich gesagt, Ruhestand.
Ja, ja.
Er will eigentlich wirklich eins weiter zurückgehen. Mhm. Und er hat gesagt, die beste Vorstellung in seinem Kopf ist, du hast das Weingut, das er jetzt aufgebaut hat quasi in Montelupo mit seinen 5-6 Hektar. Mhm. Zweites Weingut in Signo, 5-6 Hektar. Jeweils einen jungen Winzer oder Winzerin, die das übernehmen. Und er ist wirklich Sprachrohr, er pusht die Region und du hast zwei coole Winzerinnen, Winzer, die da halt ihre eigenen Sachen machen. Mhm. Jeder halt den Outside, gewisse Vergleichbarkeit da ist, aber trotzdem ihre eigenen Sachen durchziehen und das halt dann Dorf für Dorf oder Städtchen für Städtchen, Ort für Ort aufzuziehen und weiterzuziehen.
Das finde ich sehr, sehr spannend. Also du siehst auch, wie wichtig da dieser Gedanke ist, dieses Outsides, also wie, ja, wichtig der Gedanke ist,
es ist nicht nur
diese Region außerhalb zu pushen.
Ja.
Und dem geht es ja ganz offensichtlich nicht darum, dass er jetzt zwingend diesen Wein komplett selber machen muss.
Nein.
Das ist sehr interessant, weil wir sehen ja sehr, sehr oft, dass alles andere wurscht ist, Hauptsache ich kann meinen Wein machen.
Ja, verständlicherweise.
Der Brückengedanke ist viel wichtigerer.
Ja.
Da ist der große Gedanke, dieses, wir müssen diese Region außerhalb pushen,
genau,
viel wichtiger offensichtlich.
Genau.
Spannend.
Er sagt viel mehr, hey, wir müssen diese Schere bekämpfen quasi, warum, ja, nur das innerhalb pushen und, mhm, alles außerhalb weiterhin in, ja, schwierigen, ärmeren Verhältnissen belassen, pushen wir das doch.
Mhm.
Und das ist seine große Agenda. Wein ist in dem Fall, also das ist ja oft so ein Spruch, aber in dem Fall ist Wein wirklich ein Vehikel.
Mhm.
Also der Typ ist am Schluss ein Politiker,
ja,
und kein Winzer, mhm, blöd gesagt. Er ist halt ein sehr, sehr guter Winzer. Aber,
ups,
er denkt halt viel mehr über diese sozialpolitischen Zusammenhänge und, mhm, über die politischen Zusammenhänge nach und diskutiert über die, als wie über das Produkt.
Mhm.
Aber mit dem Produkt verschafft er sich halt die Möglichkeit, einen Platz am Tisch zu kriegen. Ne?
Ja.
Also habe ich extrem spannend,
stark,
gefunden. Es wird natürlich noch einige Zeit dauern, bis das alles so in der Umsetzung ist.
Klar.
Aber er hat jetzt schon gesagt, er hat schon einen dritten Ort im Auge quasi, wo das auch kleiner gehen wird.
Also, nice.
Der kann es Sorgen machen, der denkt nicht klar, sondern der denkt schon wirklich, wirklich groß.
Mhm.
Ja, und damit sind wir am Ende unserer Folge rund um einen, wie ich finde, unglaublich motivierten, visionären und eben sehr, sehr politischen, alles in Frage stellenden Menschen angekommen, der mit seiner Weine vor allem eins will, eben diese Zustände in Frage zu stellen und oft sagen, dass man halt diese mehr oder weniger random gezogenen Grenzen vor 40 Jahren ein bisschen umdenken, mhm, könnte und zumindest das ganze außerhalb Thema einmal anders anschauen soll und nicht einfach nur vergessen soll. Also ja, definitiv ein Winzer, der aneckt, aber halt ordentlich was in Bewegung setzt im Piemont. Und ganz ehrlich, er hat schon recht. Trinkt man Weine und keine Etiketten.
Naja, ich meine, Grundaussage natürlich auch sehr, sehr gescheit. Ja,
vollkommen richtig, ja.
Ich finde es super, dass er einen Weg gefunden hat, das wirklich so effektiv zu kommunizieren.
Ja.
Das ist spitze.
Ja.
Und das so schnell.
Ja.
Also der hat wirklich von Anfang an quasi gecheckt, was es braucht, um sein Message da jetzt rauszubringen.
Er hat es ja ganz klar gewusst.
Mhm.
Also, der hat nicht nur gecheckt, was es braucht, sondern gefühlt war sich ja auch komplett sicher, dass das nur so geht. Fertig.
Stark.
Ist extrem stark, ja.
Und wie schon gesagt, dass er das jetzt nicht, also dieses gefühlt hat er dort schon einiges damit gerissen in den letzten Jahren. Und ich finde es extrem stark, dass er jetzt nicht sagt, okay, passt, das ist mein Erfolg, geht's alle weg.
Ja, genau so. Ich bin der eine Typ, weil das könnte als Marketingzweck super machen.
Ich habe Pech gehabt.
Genau. Mhm. Ich bin der eine Typ außerhalb von Barolo Barbaresco, den du kennen musst. Die anderen sitzen nicht drin quasi, das kennen wir eh schon alles. Let's go. Nix.
Weil das passiert schon auch ganz gerne mal, dass du irgendeine Region hast, wo zwei Personen vielleicht einfach Standout-Weine machen, zumindest für die Bubbles Standout-Weine machen und die sie dann vielleicht ein bisschen abkapseln vom ganzen Rest.
Sicher.
Die halt sagen, okay, passt, was weiß ich, verbandelt mich eher mit Personen in anderen Regionen, die ähnlich denken wie ich. Finde es super, dass er da sagt, das pusht. Der Michi hat jetzt gerade noch die Flasche rausgeholt. Da ist unten auch einfach alles geschwärzt.
Genau, weil das Drink Wines, Not Labels ist am Schluss auch einfach ein Marke, die es schon ein bisschen gegeben hat. Deswegen darf er offiziell nur die Anfangsbuchstaben verwenden.
Ach so.
Er kann den Slogan verwenden, aber als Markenzeichen quasi allein ist es geschützt. Deswegen ist das alles unter DWNL quasi.
Mhm.
Und Drink Wines Not Labels ist der gesamte Slogan. Er darf ihn aber nicht so aufschreiben. Deswegen hat er das geschwärzt. Ist aber wurscht, weil funktioniert trotzdem so. Und er hat das einfach durchgezogen und ist das halt immer geschwärzt. Also er hat sich das halt sofort zur Tugend gemacht quasi, dass er gesagt hat, ja passt. Das ist eh nochmal interessanter, dass die Leute nicht genau wissen, was das jetzt heißt.
Ja.
Weil er hat ja von Anfang an mit dem Schmäh gespielt, dass keiner gewusst hat, wer da genau dahinter ist. Also
die
Insider ja, mittlerweile steht es auch drauf, also er kommuniziert es auch als die Alessandro Salvano.
Okay.
Und zu Beginn war es tatsächlich so, dass du nur dieses Label gefunden hast und gar nicht einen Bezug zu der Person.
Mhm.
Also ich habe ganz am Anfang das einmal irgendwo gesehen gehabt, das Label, habe dann gegoogelt, habe die Website gefunden, da ist sein Name nirgends gestanden. Also da ist am Anfang wirklich nur mal dieses Ding gestanden und so ein bisschen auf mystisch und bla bla. Ich glaube, das hat sich dann relativ schnell aufgelöst, weil er ja so aktiv als Person auch kommuniziert hat. Das geht sich natürlich nicht aus.
Ja, natürlich.
Ja.
Aber das einzige Lesbare, also das einzige wirklich Lesbare am Frontlabel ist eben Outside und 21 da drunter.
Genau. Und in die unterschiedlichen Sprachen hast du natürlich den Vorteil, dass du schon die Sachen lesen kannst. Ne?
Okay.
Weil du kannst dann ausschreiben, das darf er schon. Ja, genau.
Ah, okay.
Aber er darf es auf Englisch, gibt es eben dieses Drink Wines Not Labels, gibt es als irgendeine
Marke. Irgendwer gebrandmarkt, okay.
Genau.
Mhm.
Da hat er dann kurz einmal einen Brief gekriegt und hat das verändern müssen.
Und ich dachte, ich ein bisschen Edding drüber, Ketchup.
Voll.
Nice. Ja, spannend, auch von der Story her natürlich sehr, sehr interessant, wieder ein bisschen was extra über die Region gelernt. Das finde ich auch immer sehr, sehr gut, dass solche Geschichten halt dann trotzdem einfach nur so ein bisschen Insiderwissen transportieren. Also ganz viel, dass ich halt einfach nicht über das Barolo und Barbaresco und eben das Nicht-Barolo- und Barbaresco-Gebiet weiß.
Ja, na sicher, gerade das meine ich, das finde ich gerade das Spannendste, weil das kriegst du sonst eben nicht mit, weil da redest du über Barolo und dann redest du darüber, wie das alles entstanden ist und dann interessierst du dich halt für die Region und für das DRCG am Schluss.
Mhm.
Ohne zu wissen oder zu checken, dass da eigentlich halt, also klar weiß ich, dass ein Weingärten außerhalb auch, ja, logisch, ist eh klar, es ist in jeder Region so, dass das nicht alles
meistens
innerhalb, also geht sich halt meistens nicht aus.
Mhm.
Aber dass das so hart auch diese Grenzen sind, dass du sagst, ja passt, du hast da einen Weingarten 50 Meter weiter und der ist da außerhalb und eigentlich ist das quasi eine Lage gewesen und die sind halt durchgefahren. Also, ja, schon schwierig. Ja,
ist
und
es.
Und halt schon spannend und halt geil, dass da was passiert und auch geil, dass das halt einfach so Leute wie in Alessandro gibt, die das halt pushen. Ja.
Sehr, sehr cool. Danke dir für diese Folge.
Ja, sehr gern.
Und danke euch fürs Zuhören. Wir freuen uns immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder michael@weinfuerwein.at. Achtung, die Weintipps nicht an uns beide gleichzeitig senden, ansonsten ist das Ganze keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wir freuen uns auch sehr über Bewertungen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.